Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Stefanie Hinz ist die immer noch relativ neue baden-württembergische Landespolizeipräsidentin. Heute Vormittag ist sie bei uns. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Frau Hinz, manchmal wird man ja von der Aktualität eingeholt, ohne das vorab geplant zu haben. Wir haben uns gerade kurz vor der Sendung eine Geschichte angeguckt, die jetzt auch im Netz steht. Ein Vorfall am Wochenende in Freiburg, in dem Polizeibeamte eine junge Frau relativ rüde attackiert haben. Wie bewerten Sie das, was Sie gesehen haben vor wenigen Minuten?
Gut, das sind in der Tat keine schönen Bilder, die Sie da entsprechend im Netz vorgefunden haben. Und damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen, wie es dazu gekommen ist, was da die Hintergründe waren, wie auch die Kollegen, die dort gezeigt werden, die Situation wahrgenommen haben, so wie wir es sonst auch immer machen.
Also das fing relativ harmlos an. Eine Gruppe junger Menschen, die offenkundig zu laut waren, dann haben die das reduziert. Dann sollte eine junge Frau ihren Ausweis zeigen, hat dann gesagt, man solle bitte in einem anderen Ton mit ihr reden, dann würde sie den Ausweis zeigen und dann landete sie auf dem Boden, wurde dann auch mit Handschellen aufs Polizeirevier gebracht und hat dann auch im O-Ton das als relativ übergriffig erlebt.
Ja, also so hat sie ihre Wahrnehmung geschildert. Ich denke mal, es ist immer gut, gerade bei einem solchen Vorfall dann beide Seiten zu hören. Wir werden selbstverständlich da die Kollegen auch entsprechend zu einer Stellungnahme auffordern und eben auch dann entsprechend fragen, wie es dazu gekommen ist, warum sie so gehandelt haben. Solche Videos sind in der Regel halt dann Ausschnitte, da sieht man dann eben die eine Perspektive. Aber selbstverständlich werden wir diesen Vorgängen nachgehen.
Es gibt zwei andere Fälle, die nicht in Ihrem Zuständigkeitsbereich passiert sind. Einer am Wochenende in Düsseldorf, einer in Hamburg. Also auch jeweils 15-Jährige, die von Polizisten sehr hart attackiert werden. Und im Falle Düsseldorf, wir erinnern uns an die USA, eine Zeugin sagt, diesem Jungen hätte man von Seiten der Polizei 2 bis 3 Minuten mit dem Knie auf den Hals gedrückt.
Gut, die Bilder aus Nordrhein-Westfalen sind mir jetzt nicht bekannt. Die aus Frankfurt habe ich gesehen. Wie gesagt, das sind immer Videos. Da werden einzelne Sequenzen dann entsprechend auch gezeigt. Da muss man auch immer schauen, auch den Kolleginnen und Kollegen, die da entsprechend beteiligt waren, dann die Möglichkeit geben, auch entsprechend sich zu äußern. Nichtsdestotrotz, für uns ist ganz klar, dass diese Methoden, die jetzt zum Beispiel auch in Amerika angewandt werden, dass die bei uns so nicht zulässig sind.
Verstörend halt deshalb, weil man sich nach diesem Schreck ein Video mit George Floyd gesagt hat, in Deutschland kann sowas nicht passieren.
Also ich denke mal, dass die Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten insgesamt in Deutschland und kann hier für Baden-Württemberg sprechen, sich sehr deutlich von der Ausbildung in den USA unterscheidet und unsere Kolleginnen und Kollegen da diesbezüglich, was das Einsatztraining, aber auch ja, das Psychologische und auch die Kommunikationsfähigkeiten sind, sicherlich anders auf ihren Beruf vorbereitet werden wie in den USA.
Also ich will das um Gottes Willen nicht 1:1 vergleichen, wirklich nicht. Gleichwohl würden Sie jetzt auch nach dem, was es an Meldungen aus Deutschland gegeben hat, dieses zum Anlass nehmen, Polizisten, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte nochmal daran zu erinnern, was sie dürfen und was nicht?
Also unsere Kolleginnen und Kollegen werden von uns natürlich entsprechend ausgebildet und auch laufend fortgebildet. Und natürlich setzen wir uns auch mit den entsprechenden Situationen oder auch mit Entwicklungen in der Gesellschaft auseinander. Wir sind eine sehr bürgernahe Polizei hier in Baden-Württemberg. Darauf sind wir auch stolz. Und dementsprechend sind wir natürlich dann auch gerade auch mit so einer erhöhten Sensibilität, das Thema auch der Filme, solche Situationen werden natürlich dann auch immer entsprechend gefilmt, kommentiert und sofort ins Netz gestellt. Und da müssen wir natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen entsprechend sensibilisieren und auch entsprechend darauf vorbereiten.
Sie selbst sind seit Januar im Amt, Frau Hinz. Sie haben, was Freiburg und die Geschichte vom Wochenende angeht, jetzt nochmal mit den Kollegen oder mit Ihren Kollegen in Freiburg Rücksprache gehalten. Was haben die Ihnen gesagt oder geschrieben?
Die Kollegen haben einfach auch nochmal die Situation eingeordnet und haben entsprechend auch deutlich gemacht, dass diese Gruppe mehrfach angesprochen wurde wegen Ruhestörungen, dass es offenbar auch Platzverweise gab, die ausgesprochen wurde, denen aber nicht Folge geleistet wurde und infolgedessen dann eben die Personalien festgestellt wurden. Auf jeden Fall möchten die Kolleginnen und Kollegen das Gespräch auch mit der jungen Frau suchen und sich austauschen und haben auch dazu aufgerufen, auch andere Zeugen, auch ihr Bildmaterial, was in der Regel immer sehr umfangreich vorhanden ist, gerade bei solchen Dingen oder auch Beobachtungen, dass sich die Zeugen dann auch melden und ihren Blick der Dinge dann auch entsprechend kommunizieren.
Wir werden sehen und wir werden verfolgen, wie diese Geschichte weitergeht. Seit Januar sind Sie in diesem neuen Job drin. Ist es so gekommen, wie Sie gedacht haben oder auch dank Corona vollkommen anders?
Also in der Tat, die ersten jetzt 231 Tage im neuen Amt waren alles andere als langweilig. Das war mir allerdings auch klar, als ich das Amt angetreten habe, dass Polizei eigentlich nie langweilig ist und auch kein Tag so ist, wie man ihn plant. Ja. Allerdings war es schon auch jetzt durch Corona nochmal doppelt herausfordernd.
Also Corona hat Sie vermutlich in vielerlei Hinsicht ein Stück weit zunächst mal ausgehebelt. Hat es viele Corona-Fälle auch bei der Polizei gegeben, in Verbindung dann mit der notwendigen Quarantäne?
Also wir haben sehr, sehr konsequent gehandelt. In dem Moment, wo wir Verdachtsfälle hatten auf Corona, haben wir sofort auch ganze Dienstgruppen dann aus dem Dienst genommen, um eben das Infektionsgeschehen auch bei uns in der Organisation zu beherrschen. Mhm. Und deswegen haben wir glücklicherweise wirklich auch nicht so viele Infektionsfälle gehabt, auch zum Glück auch nicht so viele schwere Fälle. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das hat natürlich die Organisation schon vor Herausforderungen gestellt. Bestimmte Aufgaben konnten wir auch gar nicht mehr machen in der Phase. Da mussten wir einfach den Dienstbetrieb etwas anpassen.
Hatten Sie ein Maskenproblem am Anfang?
Wir haben in der Tat, so wie alle anderen auch, nachdem gerade China ja dann auch als Hauptexportland eben für solche Artikel dann weggefallen ist, weil die einfach dann nicht mehr Masken und Schutzanzüge entsprechend exportiert haben, sondern zunächst einmal alles für den Eigenverbrauch dann entsprechend im Land behalten haben, haben wir dann in der ersten Zeit auf jeden Fall gekämpft, dass wir für die Kolleginnen und Kollegen ausreichend Schutzausstattung zur Verfügung stellen konnten. Das hat sich dann zum Glück im Laufe der Zeit etwas entspannt.
Entspannt heißt, jetzt sind genügend Masken da und Sie können den Job, den Sie machen müssen, auch entsprechend machen, ohne dass die im Einsatz befindlichen Polizeibeamten da ein erhöhtes Risiko eingehen?
Also der Schutz der Kolleginnen und Kollegen steht für uns wirklich ganz oben, damit die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch ihre Aufgaben so wahrnehmen können, auch bürgernah wahrnehmen können und eben leider auch müssen. Und insofern ist es wichtig, dass wir da entsprechend die persönliche Schutzausstattung haben und die Lager sind jetzt gefüllt.
Ja. Und Ihr persönlicher beruflicher Alltag hat sich vermutlich insofern verändert, weniger Dienst, Reisen, weniger Besprechungen, viel mehr Videokonferenzen, korrekt?
Ja, das ist sehr korrekt. Also der ursprüngliche Plan war, nach den ersten 100 Tagen im neuen Amt, in denen ich eigentlich mal meine Abteilung, also meine unmittelbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen wollte, im Landespolizeipräsidium natürlich auch die aktuellen Themen kennenlernen wollte oder mich einarbeiten wollte, dann tatsächlich auch die Dienststellen im Land zu besuchen. Das war aufgrund von Corona nicht möglich, sondern wir haben sehr viel über Video gemacht oder über Telefonschalten. Also einmal in der Woche habe ich mich dann mit den Präsidenten auch in den regionalen und Spezialpräsidien ausgetauscht. Also es hat den Dienstbetrieb komplett umgestellt, ja.
Es hat eine fürchterliche Gewaltnacht gegeben in Stuttgart Ende Juni. Stefanie Hinz, baden-württembergische Landespolizeipräsidentin, die diese schicksalhafte Nacht wie erlebt hat?
Tja, also ab 3 oder halb 4 Uhr nachts am Telefon mit die Kolleginnen und Kollegen aus dem Lagezentrum berichtet, was sich in Stuttgart ereignet hat, wie dort die Lage ist, bis dann früh morgens ich auch unmittelbar dann mit dem Polizeivizepräsidenten, mit Herrn Berger, mich ausgetauscht habe und ehrlich gesagt einigermaßen fassungslos war.
Wie so viele, warum hat es diese Gewaltexplosion, diese Zerstörung, diese Plünderungen gegeben?
Also wir haben auch keine einfache Antwort, warum es in dieser Nacht tatsächlich zu diesen Vorfällen in der Massivität gekommen ist gegen Einsatzkräfte, aber natürlich auch gegen Eigentum von Ladeninhabern. Es kam zu Plünderungen, aber auch zu bloßer Zerstörungswut, was sich da entladen hat und warum sich das entladen hat. Dem gehen wir natürlich nach, das versuchen wir auch mit aufzuklären. Aber am Ende des Tages sind wir halt auch mit diesen Dingen dann entsprechend konfrontiert und müssen damit umgehen.
Es hat auch wüste Attacken gegeben gegen Polizeibeamte. Waren Sie da vollkommen überrascht? Hat es sowas im Vorfeld auch schon gegeben oder letztlich nie?
Also Gewalt gegen Polizeibeamte ist leider ein Phänomen, was in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. In 2019 hatten wir rund 5000 Fälle Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Also das heißt, das ist ein Phänomenbereich, der leider einen stetigen Zuwachs in den letzten Jahren erfahren hat. Insofern ist das leider für uns und für die Kolleginnen und Kollegen, die im Streifendienst unterwegs sind, leider kein neues Phänomen. Aber sicherlich in dieser Massivität und auch in der Aggressivität war das in der Nacht vom 21. Juni doch neu.
Hat die Polizei in dieser Nacht Fehler gemacht? Ist zu spät Verstärkung gekommen beispielsweise?
Auch da schauen wir natürlich im Nachhinein hin. Wir haben in der Nacht dann Kräfte alarmiert, die sind auch dazu gekommen. Und insofern haben wir ja auch dann die Lage am frühen Morgen dann in den Griff bekommen gehabt. Aber sicherlich ist es was anderes, wenn ich einen Einsatz plane, wie jetzt beispielsweise ein Hochrisiko-Fußballspiel, wo ich weiß, da habe ich Fangruppierungen, die aufeinander losgehen. Darauf kann ich mich einstellen. Da kann ich auch dann entsprechend den Kräfteansatz von vornherein planen. Aber wenn eben eine solche Eskalation von Gewalt aus dem Nichts heraus sich massiert, dann ist es sehr schwierig, sich auf eine solche Lage dann auch entsprechend vorzubereiten.
Also im Zusammenhang mit dieser Nacht hat es gestern nochmal 5 Festnahmen gegeben, mit anderen Worten, auch wenn jetzt 2 Monate ins Land gegangen sind, man guckt sehr akribisch sich die Videos und das Material, das vorhanden ist, an, um diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die dieses alles angerichtet haben?
Ja, das ist für uns sehr wichtig, auch den Täterinnen und Tätern, die da in der Nacht unterwegs waren, ein klares Zeichen zu setzen, dass sie nicht darauf hoffen müssen, dass das ohne Konsequenzen bleibt, sondern dass da tatsächlich auch die Strafe dann entsprechend folgt. Und insofern sind wir weiterhin auch mit der Ermittlungsgruppe Eckensee beim Präsidium Stuttgart mit Hochdruck dabei, entsprechend unser Bildmaterial zu sichten und Täterinnen und Täter zu ermitteln.
Wir bekommen viele Mails, auch nochmal im Zusammenhang mit Freiburg. Es gibt sozusagen eine Zweiteilung. Eine Gruppe von Hörerinnen und Hörern schreibt: Es gibt polizeiliche Übergriffe, die muss man thematisieren. Ein Hörer schildert auch, was er selber erlebt hat. Es gibt auf der anderen Seite auch Leute, die schreiben, die sollen sich alle nicht so anstellen. Respektlosigkeit der Polizei hat in einem gewaltigen Maße Überhand genommen. Und die Wahrheit, Frau Hinz, liegt jetzt bitteschön wo?
Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Tat dazwischen. Wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen spreche, dann schildern die mir auch diese, die zunehmende Respektlosigkeit, dass das Handeln der Polizistinnen und Polizisten sehr stark hinterfragt wird, dass man sich erklären muss, dass man, wenn man es einmal erklärt hat, dass es nicht reicht, sondern dann kommen halt noch irgendwelche Dritte dazu, die dann auch wiederum das Handeln hinterfragen. Ja. Und insofern, dass manchmal dann auch sehr ermüdend ist, sehr anstrengend ist. Die Kolleginnen und Kollegen machen das natürlich, sind da auch entsprechend angehalten. Aber irgendwann kommt schon auch der Punkt, wo ich denke, dann ist es auch mal gut mit entsprechend erklären und rechtfertigen.
Wir wollten im Zusammenhang mit der Gewaltnacht von Stuttgart über junge Männer mit Migrationshintergrund sprechen. Und zwar deshalb, weil es Ende Juli eine Meldung oder eine Mitteilung der Kripo Stuttgart gegeben hat. Man hat 50 Verdächtige ermittelt und nur 8 von diesen 50 hatten keinen Migrationshintergrund. Was schließen Sie aus dieser Zahl, Frau Hinz?
Also wir ermitteln natürlich die Tatverdächtigen jetzt unabhängig davon, ob sie jetzt einen Migrationshintergrund haben oder ob sie keinen Migrationshintergrund haben. Aber es zeigt natürlich schon, dass es möglicherweise in diesen, ja, ich sag mal, Gruppierungen, die sich auch gerade dort treffen, und es ist jetzt nicht nur Stuttgart, es gibt auch andere Städte in Baden-Württemberg, wo wir ähnliche Phänomene haben, dass es da tatsächlich auch entsprechend massiert zu Straftaten kommt, dass es da massiert auch dann entsprechend zu Alkoholkonsum kommt, Enthemmung kommt und damit dann auch gegenüber den Polizistinnen und Polizisten halt eine größere Gewaltbereitschaft da ist.
Was Täter nochmal mit Migrationshintergrund angeht, kann es sein, dass viele von denen aus sehr autoritären und patriarchalischen Strukturen kommen und unseren Staat und damit auch unsere Polizei als schwach und hilflos erleben?
Also grundsätzlich haben wir eine bürgernahe Polizei in Baden-Württemberg und ich denke, das ist auch gut und richtig so. Aber in der Tat ist halt die Frage, ab welchem Punkt dann auch tatsächlich konsequent eingeschritten wird und sehr deutlich dann auch aufgezeigt wird, dass bei uns eben auch der Rechtsstaat und mit der Polizei vorne dran, mit den Kolleginnen und Kollegen in Uniform, dass es da klare Grenzen gibt und dass es bei uns auch keine rechtsfreien Räume gibt und dass man bei uns auch nicht irgendwo wilder Mann oder wilde Frau spielen kann im öffentlichen Raum.
Was hat man denn konkret aus dieser Stuttgarter Krawallnacht gelernt, dass es mehr Polizeipräsenz gibt, dass es mehr Kontrollen gibt?
Also wir haben nach der Krawallnacht die Polizeipräsenz in Stuttgart sehr stark erhöht. Ich denke mal, das war auch sichtbar an den Wochenenden, dass viele Kolleginnen und Kollegen einfach im Raum um den Schlossplatz doch unterwegs waren und sich gezeigt haben, dass wir auch entsprechend kontrolliert haben, dass wir auch eingeschritten sind, wenn wir gemerkt haben, da braut sich etwas zusammen. Natürlich haben wir auch flankierend jetzt mit der Stadt Stuttgart zusammen ja auch eine Sicherheitspartnerschaft vereinbart, wo auch noch weitere Punkte drin sind. Aber uns hat schon auch gezeigt und die Situation, wie sie sich jetzt entwickelt hat nach dem 21. Juni, ist es deutlich entspannter geworden.
Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat der Polizei in Deutschland, damit auch in Baden-Württemberg, einen strukturellen Rassismus vorgeworfen. Hat sie recht?
Zumindest mal, ich habe dafür keine Anhaltspunkte. Ich weiß nicht, wie Frau Esken oder auf welcher Grundlage Frau Esken diese Aussage getroffen hat. Also wir haben uns mal unsere Statistik angeschaut der letzten 5 Jahre disziplinarisch, was dort auch an Beschwerden oder auch an Anzeigen dann erstattet worden ist, gerade auch als Vorwurf eben der rassistischen Diskriminierung. Und da muss ich sagen, wenn in 5 Jahren es 160 Beschwerden und knapp 30 eben auch entsprechende Anzeigen gegeben hat, von denen wirklich die allermeisten eingestellt worden sind. Also sprich, da hat sich dann bei der Sachverhaltsaufklärung gezeigt, da ist nichts dran. Dann habe ich keinerlei Anzeichen dafür, dass wir in irgendeiner Weise einen strukturellen, latenten oder was auch immer Rassismus haben. Nichtsdestotrotz muss man halt wachsam sein, weil jeder Fall ist einer zu viel und wir handeln da auch sehr konsequent, wenn wir solche Tendenzen bei uns feststellen.
Hat es denn Fälle gegeben, die sich dann, wenn man nachgeguckt hat, nicht von selbst erledigt haben, die dann möglicherweise auch vor Gericht gelandet sind?
Also wir haben beispielsweise jetzt Anfang des Jahres, also aus meiner Amtszeit jetzt auch sehr aktuell, 7 Polizeischüler gehabt, die sich in einer Chatgruppe entsprechend rechtsextremistischen und frauenfeindlichen Inhalt an Bildchen oder Kommentaren hin und her geschickt haben. Diese 7 sind nicht mehr im Polizeidienst, die sind entlassen worden.
Das war die Geschichte, die in Lahr passiert
genau.
ist. Ist es die absolute Ausnahme oder fürchten Sie, wenn Sie genauer hingucken würden, dass da noch mehr rauskäme?
Wir schauen sehr genau hin. Also in dem Moment, wo wir Dinge sehen, unsere Dienstgruppenleiter, unsere Führungskräfte sind entsprechend sensibilisiert, aber natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben auch in Baden-Württemberg ja auch eine entsprechende Stelle, eine neutrale Stelle. Die Frau Böhlen als Bürgerbeauftragte ist auch Ansprechpartnerin für die Polizistinnen und Polizisten, wenn dort irgendwelche Probleme entsprechend auftauchen sollten. Als neutrale Stelle, an die können sich die Kolleginnen und Kollegen wenden, aber natürlich auch an die Vorgesetzten. Also wir haben da keine Kultur des Schweigens und des Verdecken, sondern wenn solche Dinge in irgendeiner Weise bei uns auftauchen und wir davon erfahren, dann wird sehr konsequent gehandelt und eingeschritten.
Menschen dunkler Hautfarbe erheben unabhängig voneinander immer wieder den Vorwurf, sozusagen anlasslos von der Polizei kontrolliert zu werden. Wie sehen Sie das?
Also Racial Profiling, das ist ja der Begriff, der dafür steht, das gibt es bei uns nicht. Das ist auch schlicht und ergreifend verboten. Das dürfen die Kolleginnen und Kollegen nicht machen. Aber selbstverständlich gibt es einfach auch Delikte, die möglicherweise öfter auch von Menschen,
Schwarzafrikanern,
genau, Menschen eben dunkler Hautfarbe dann verübt werden an bestimmten Orten.
Und Drogendelikte beispielsweise.
Genau, wenn sie halt einfach einen Platz haben, von dem sie wissen, dass dort entsprechend Betäubungsmittel dann verkauft werden. Und da stehen dann 3 oder 4 Schwarzafrikaner, dann werden die auch kontrolliert, selbstverständlich. Aber das hat dann weniger mit der Hautfarbe zu tun, sondern schlicht und ergreifend auch mit der Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen, dass eben an diesem Ort Betäubungsmittel verkauft werden. Und dann werden dort die Menschen, die dort stehen, dann auch entsprechend kontrolliert. Und wenn das 4 Farbige sind, dann werden 4 Farbige kontrolliert. Wenn da 4 asiatisch aussehende Menschen stehen würden, dann würden die auch kontrolliert werden.
Kurzer Nachklapp zu dem, was wir gerade besprochen haben, also Rassismusvorwürfe gegenüber der Polizei, rechtsradikale Tendenzen. Ein Hörer schreibt, es gäbe ja immerhin sowas wie Nordkreuz. Ein anderer Hörer schreibt, auch wenn das jetzt keine Polizeieinheit ist, am Fall der KSK, dieser Spezialeinheit der Bundeswehr, könne man sehen, wozu es führt, wenn man rechtsradikale und rechtsextreme Strukturen nicht frühzeitig bekämpft.
Ja, in der Tat, das sind Dinge, die wir natürlich auch sehen und wo wir ganz klar sagen, dass wir da auch entsprechend aufmerksam sein müssen, wachsam sein müssen und damit sich genau solche Dinge nicht verfestigen und auch nicht in irgendeiner Weise da ganze Einheiten dann möglicherweise, wie bei der KSK jetzt ja auch geschehen, aufgelöst werden müssen.
Vor allem, das käme ja dann auch noch dazu, würde das ein gewaltiges Imageproblem mit sich bringen für die baden-württembergische Polizei.
Also unsere Polizistinnen und Polizisten sind darauf angewiesen, dass die Menschen ihnen vertrauen. Und dieses Vertrauen, das können die Menschen natürlich nur haben, wenn sie wissen, dass die Polizei wirklich mit beiden Beinen ganz fest auf dem Boden von Recht und Gesetz steht. Und insofern ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass, wie Sie sagen, dass unser Image entsprechend gut ist. Aber das ist nicht nur ein Image, sondern das wird bei uns auch gelebt. Und das wollen die Kolleginnen und Kollegen auch entsprechend leben.
Apropos Vertrauen in die Polizei. Es hat in Baden-Württemberg ja auch schon Anti-Corona-Demonstrationen gegeben. Welche Erfahrungen hat die Polizei in Baden-Württemberg mit diesen Demonstrationen und mit diesen Demonstranten gemacht?
Also das Versammlungsgeschehen hier in Baden-Württemberg, das hat ja schon auch im Mai eigentlich angefangen mit den Corona-Demonstrationen oder Anti-Corona-Demonstrationen. Das hat die Kolleginnen und Kollegen natürlich schon vor Herausforderungen gestellt, weil einfach auch aufgrund des Infektionsschutzes klar war, dass diese Versammlungen nur unter strengen Auflagen entsprechend zugelassen werden und oder mit entsprechenden Auflagen dann versehen werden. Und unsere Kolleginnen und Kollegen waren natürlich dann entsprechend gehalten, auch dafür Sorge zu tragen, dass die Auflagen eingehalten werden. Ich war im Mai selber bei einer Demonstration auf dem Wasen mit dabei, habe mir das angeschaut und fand es insofern ganz interessant, weil als die Versammlung dann vorbei war, sehr viele der Demonstranten an den Einsatzkräften der Polizei vorbeigegangen sind, sich bedankt haben für das gute und auch sehr wertschätzende und freundliche Miteinander, aber auch natürlich wir auch die ein oder andere Diskussion hatten mit Corona-Gegnern und dann eben auch den Kolleginnen und Kollegen in Uniform dann vorgehalten wurde, sie würden sich hier für eine Sache entsprechend instrumentalisieren lassen, die eigentlich völliger Blödsinn sei, nämlich dass eigentlich Corona überhaupt gar nicht existiert und auch die Gefahr damit nicht existieren würde.
Demonstrationen machen eben auch Leute mit, die sagen, Corona gibt es überhaupt nicht, das ist die Erfindung irgendeiner korrupten Machtelite oder von Bill Gates oder von wem auch immer. Deshalb sehen wir es nicht ein, Abstand zu halten und Maske aufzusetzen. Wie verfahren Sie in solchen Fällen?
Gut, also sag ich mal so, bei uns gilt die Meinungsfreiheit und das ist ein hohes Gut und die schützen wir natürlich auch als Polizei, auch wenn vielleicht in einem solchen Fall zumindest mal die wissenschaftlichen Ergebnisse doch eher dagegen sprechen, dass diese Meinungen der Menschen tatsächlich dann auch so richtig ist. Aber die Menschen haben diese Meinung, aber selbstverständlich haben wir auch die Menschen dann darauf aufmerksam gemacht, dass sie den Abstand einzuhalten haben, dass sie Masken auch im öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel bei der An- und Abfahrt zu den Versammlungen dann entsprechend tragen müssen und gegebenenfalls dann auch Strafen ausgesprochen.
Viele Mails bekommen wir von Hörerinnen und Hörern, die zum einen ihre Solidarität mit Polizisten, mit Polizeibeamtinnen und Beamten ausdrücken. Andere, die beispielsweise der Polizei den Vorwurf machen, sie sei auf dem linken Auge inzwischen blind. Beispiel Schwarzer Block und diese Großdemonstration, diese Großrandale in Stuttgart Ende Juni.
Also was die Aufbereitung der Ereignisse vom 21. Juni angeht, da schauen wir in alle Richtungen. Selbstverständlich sind wir da entsprechend sensibel, aber wir haben bisher keinerlei Erkenntnisse, dass das im Vorfeld was Organisiertes war. Es spricht einiges dafür, dass dort auch dann entsprechend linke Gruppierungen möglicherweise dazugekommen ist oder Einzelne dazugekommen sind, weil so arg viele gehen in der Regel nicht feiern abends mit einer Sturmhaube, sondern da sind dann einfach auch Menschen offenbar noch dazugekommen, während das Ganze dann lief. Aber wir haben keine Erkenntnisse, dass es tatsächlich was Organisiertes ist. Aber ganz grundsätzlich sind wir nicht auf dem linken Auge blind, sondern dann, wenn wir sehen, dass sich dort auch entsprechend Dinge verfestigen oder möglicherweise auch Aggressionspotenzial auch zum Beispiel bei Gegendemonstrationen zu befürchten ist, und zwar gewalttätiges Potenzial, dann gehen wir da sehr konsequent vor.
Gibt es denn Ihrer Einschätzung nach in Baden-Württemberg ein gewalttätiges linkes und linksradikales Potenzial?
Also zumindest einmal haben wir jetzt auch im Nachgang der Demonstration nach dem 16. Mai, wo es ja im Vorfeld der Demonstration zu ganz erheblichen Angriffen auf Vertreter der Gewerkschaft Zentrum Automobil, die eher dem rechten Spektrum zuzuordnen ist, gekommen ist. Dort haben wir tatsächlich Erkenntnisse, dass das Angriffe aus dem linken Bereich ist. Und so wie dort tatsächlich auch dann Gewalt geübt wurde, also wir gehen im Moment von einem versuchten Totschlag aus und haben da auch entsprechend dann ja Durchsuchungen durchgeführt bei Angehörigen eben der linken Szene und auch eine entsprechende Verhaftung durchgeführt. Da also muss man schon sagen, das ist nicht Kindergeburtstag, sondern da geht es schon dann auch zur Sache.
Welche Rolle spielt die Antifa in Baden-Württemberg?
Also natürlich haben wir in den Universitätsstädten in Freiburg oder Heidelberg und natürlich auch hier in Stuttgart, Tübingen entsprechende Bewegungen der Antifa. Und natürlich ist dann auch aus der Antifa heraus sind entsprechende Entwicklungen zu beobachten. Da schauen wir sehr, sehr genau hin. Wir haben nichts gegen den Meinungsaustausch und wir haben auch nichts dagegen, wenn da entsprechend beispielsweise, wenn das rechte Spektrum eine Versammlung anmeldet, wenn dann Gegendemonstrationen durchgeführt werden, aber ohne Gewalt.
Aus der rechten Ecke kommt immer wieder die Konstruktion, es gäbe sozusagen eine große Koalition zwischen der Antifa auf der einen Seite und der Bundesregierung auf der anderen. Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse drüber?
Da haben wir überhaupt keine Erkenntnisse drüber, dass es da eine entsprechende große Koalition gäbe.
Wir leben in Zeiten von Corona, was auch bedeutet, Kriminalität hat sich insofern, Frau Hinz, verändert. Weniger Wohnungseinbrüche, weil die Leute zu Hause bleiben, mehr Internetkriminalität.
Ja, vieles von der Kriminalität hat sich tatsächlich ins Netz verlagert. Dort haben wir entsprechende Anstiege gehabt. Wir haben allerdings auch, nachdem die Menschen im Homeoffice waren, das heißt also die Wohnungen sozusagen tagsüber belebt waren, haben wir dann mehr Einbrüche in den Geschäftsräumen gehabt. Also in den Firmen und Unternehmen im Land. Auch da haben wir einen deutlichen Anstieg gehabt. Und natürlich haben wir dann auch bei den entsprechenden Straftaten rund um die Corona-Verordnung Anstiege gehabt.
Dass sich Leute dann Gelder erschlichen haben, die ihnen gar nicht zustehen.
Genau, genau. Also wir haben falsche Portale gehabt zum Beispiel, wo es darum ging, Unternehmen Überbrückungshilfe zukommen zu lassen, wo es dann darum ging, dass man die entsprechenden Daten von den Unternehmen dann abgreifen wollte. Natürlich haben wir auch immer wieder das Thema mit den Anrufern, falscher Polizist, falsche Polizistin, was wiederum uns natürlich ganz besonders stört, wenn dort das Vertrauen in die Polizei missbraucht wird, um Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Und insofern haben wir da schon auch Phänomene gehabt oder auch Kriminalitätsentwicklungen, wo wir gesehen haben, dass sich die Kriminellen sehr, sehr schnell auf diese neue Lage einstellen.
Es gibt Gewalt in vielen Formen. Es hat diesen schrecklichen Anschlag auf die Synagoge in Halle gegeben. Es hat immer auch Angriffe und Attacken gegeben gegen Moscheen. Wie können Sie solche Einrichtungen in Baden-Württemberg schützen?
Wir beobachten natürlich insgesamt die Sicherheitslage sehr, sehr genau und schauen uns gerade eben auch in den Netzwerken, in den sozialen Medien Entwicklungen an, um da auch entsprechend die Gefährdungsbeurteilung machen zu können. Natürlich, und das ist auch nicht unser Anspruch, können wir nicht jeder Moschee oder jeder Synagoge entsprechend Polizeischutz dann gewährleisten, sondern wir müssen punktuell schauen. Und nach solchen schlimmen Ereignissen wie jetzt Hanau oder Halle gibt es natürlich in diesen Gemeinden entsprechend hohes Sicherheitsbedürfnis, dann sind wir auch da. Wir haben Ansprechpartner auch, die entsprechend geschult sind bei uns in den Präsidien, die direkt auch Kontakt aufnehmen, die für diese Gemeinden dann auch zur Verfügung stehen als Ansprechpartner, um dann auch gerade auf Sorgen und auf Ängste auch sehr schnell reagieren zu können.
Es gibt Kommunalpolitiker, die aufs Übelste beschimpft und massivst bedroht werden, zum Teil auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik. Können Sie diese Menschen, also auch vor dem Hintergrund, Sie hatten ja mit solchen Fällen auch zu tun, weil Sie mal beim baden-württembergischen Städtetag waren, können Sie solche Menschen schützen oder kann man solche Menschen schützen?
Auch da gilt, wir schauen immer ganz individuell auf die Gefährdungseinschätzung und schauen, müssen wir tatsächlich dort tätig werden? Müssen wir den oder diejenige verstärkt schützen? Gibt es dort tatsächlich ein Bedrohungspotenzial? Oder aber ist es leider, und ich meine, das haben wir ja auch schon auch im Zusammenhang mit den Kolleginnen und Kollegen in Uniform angesprochen, ist es leider eben auch eine Verrohung, eine Verwahrlosung, Respektlosigkeit gegenüber Amtsträgern, gegenüber Menschen in Uniform, gegenüber insgesamt ja auch der Blaulichtfamilie zum Beispiel, Rettungsdienste oder auch Angehörige der Feuerwehren, die solchen Anfeindungen ausgesetzt sind. Wie gesagt, wir schauen da immer individuell, ob wir tatsächlich auch dann den Schutz für jemanden nochmal erhöhen müssen, ob wir beispielsweise bei Veranstaltungen höher präsent sein müssen, ob wir die Wohnhäuser entsprechend schützen müssen und Ähnliches.
Das war Ihr Schlusswort. Bedanke mich, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.